Soll ich Anleitung machen?
Ja, bitte.
Okay.
Aber bitte spontan, Micha.
Ich habe tatsächlich,
einmal
hier steht,
dieses,
es steht hier keine, wie du
ja,
siehst.
Ja, einmal dieses Zahlen Jahr jetzt zum Abschluss kannst du dir endlich mal quasi ein Beispiel
Wir haben letztes Mal schon improvisiert, Maurice.
Echt?
Aber
ja,
ich nicht.
Geil.
Das warst du.
Ja,
ich habe improvisiert.
Ja, die habe ich die Fähigkeit auch nie aberkannt. Das ist ja der hier, der immer...
Ach so. Hallo. So, das war's. Ja. Das ist meine Einleitung.
Ja, aber gut, aber ich meine, warum eigentlich auch nicht, ne?
Wir heißen Leute herzlich willkommen in diesem Podcast. Ist ja
das
wohl,
stimmt.
Ich
finde
es sympathisch. Ich verstehe
dann
nicht, dass man sich immer so einen abbrechen muss hier.
Thema Doppelpunkt, Rückblick 2019.
Ja, Input, CD 2019, Rückblick.exe.
Ja, dann, was war denn 2019 so?
...2017 haben wir zum Jahr der Lootbox erklärt, 2018 zum Jahr der Empörung. Was wird mit 2019? Diese alles entscheidende Frage wollen wir im letzten Podcast dieses Jahres klären. Und bei mir hier sind Maurice Weber.
Hallo.
Und Demi Hallein.
Hallo.
Und jetzt ist tatsächlich, wenn ich so ans Jahr 2019 denke, meine entscheidende Frage immer, was war für mich eigentlich das beste Spiel? Und in keinem Jahr ist es mir bisher so schwer gefallen, die zu beantworten. Weil ich immer so denke, ja, es gab halt viele, die waren okay und viel, ja, also irgendwie, aber so richtig das große Highlight für mich gab es dieses Jahr nicht.
Anthem.
Ah, ja, okay, stimmt.
Also man könnte ein Argument machen, dass Anthem das Spiel war, aus dem ich die meiste Unterhaltung gezogen habe, aber nicht aus dem Spiel selbst. Aber selbst dann wird es eigentlich noch von Fallout geschlagen.
Ja, ich wollte gerade also Fallout First.
Mit Fallout First ist also, Anthem kann nicht einmal das blödste Service-Game 2019 sein. Es wird von einem Service-Game von letztem Jahr in seiner eigenen Disziplin geschlagen.
Ja.
Das ist schon traurig eigentlich.
Es war ja auch ein bisschen eines der Motive, die wir dieses Jahr gesehen haben, so die Abgründe der Service-Games, einerseits mit Anthem, andererseits mit Fallout First, mit diesem Bezahl-Abo für ein Spiel, das ohnehin durchaus seine klaren Schwächen hat, Fallout 76 eben, und dann auch bei Ghost Recon Breakpoint, was ja alle Service-Game-Abgründe ausgelotet hat, einfach mal, weil Ubisoft gedacht hat, komm, wir gucken mal, wie weit wir es treiben können mit den Belohnungsspiralen.
Bethesda kommt ja auch damit durch, offensichtlich.
Also das finde ich, ist immerhin, da kann man so ein übergreifendes Thema draus machen,
Service-Game-Abgründe. Das finde ich auch insofern ganz witzig, dass es irgendwie so ein bisschen... Das Jahr der Lootbox, das Jahr der Empörung und jetzt das Jahr der Empörung über Spiele, die keine Lootboxen haben, aber trotzdem blöde Service-Games sind.
Sehr komplex.
Das ist ein bisschen zu lang, ja. Aber es war so ein bisschen das. Also die Lootbox haben wir ja hinter uns gelassen, weitgehend. Also außer in Kartenspielen und Sportspielen und so. Selbst Anthem hatte ja keine, also obwohl es von EA kommt. Mhm. Aber wir haben nicht die Versuche der Publisher hinter uns gelassen, uns die blödstmöglichen Monetarisierungsoptionen aufzudrücken. Und da sind sie 2019 ziemlich auf die Nase gefallen teilweise damit. Also das wird, dadurch, dass eben das letzte Jahr schon das Jahr der Empörung war, also die Spieler sind bereiter denn je, auf die Barrikaden zu gehen irgendwie.
Aha.
Und das zieht sich schon weiter.
Ja, es wird das Jahr sein, über das alle Publisher der Zukunft sagen werden, keine Angst, es wird nicht wieder wie 2019. Außer EA vielleicht mit Star Wars.
Stimmt, ja, EA hatte ja, gut, aber sie hatten auch Anthem. Also ich glaube, bei EA ist die Macht jetzt wieder im Gleichgewicht. Ja. Sie hatten ihren Hit. Aber es war ja bei Ubisoft lustigerweise ähnlich. The Division 2 kam 2019 raus und war ein großer Erfolg, auch beim Publikum. Es war ja das Flaggschiff, wenn es darum ging, so funktioniert ein gutes Service-Game, so funktioniert ein guter Loot-Shooter.
Vor allem, weil es ja einigermaßen zeitgleich mit Anthem rauskam.
Genau,
das kam ihnen ja super zu Pass.
Ja, das war quasi der Gegenentwurf zu Anthem und dann ein paar Monate später kommt mit Ghost Recon Breakpoint der Gegenentwurf zu The Division und auch da hast du halt hoch und tief in einem Publisher vereint. Ich glaube, die einzigen Publisher, die es gerade echt durch die Bank schwierig haben, ist halt Bethesda. Wobei auch da muss man sagen, die Elder Scrolls Online ist ja nach wie vor sehr erfolgreich und kommt sehr gut an. Ich glaube, es ist nur in unserer Mainstream-Bubble ist es nicht so präsent, weil MMOs halt MMOs sind und dann so ihre eigene Community haben. Aber auch Bethesda hat ja noch ein sehr erfolgreiches Service-Game mit The Elder Scrolls Online. Ja. Nur Fallout 76 hat halt das überschattet.
Ja, und nicht nur das. Also, sie hatten ja schon einige Tiefschläge. Es gab
Rage 2.
Rage 2 war nicht so geil. Auch das neue Wolfenstein war, nach allem, was ich gehört habe, eher so meh. Und jetzt mussten sie auch gerade noch ihr Kartenspiel schließen, wo ich mich noch dran erinnere, wie auf der E3 noch irgendwie diese offensichtlich bezahlten Jubler in Begeisterungsstürme ausgebrochen sind, weil ein neues Kartenset für Elder Scrolls Legends angekündigt wurde. Und will nicht falsch verstanden wissen, das war tatsächlich ein gutes Kartenspiel, aber für Bethesda halt jetzt nicht gerade noch ein weiterer toller Moment, dass sie jetzt auch noch ein Spiel dicht machen müssen.
Ja, ich bin generell der Meinung, dass man zu kurz greift, wenn man jetzt einfach nur irgendwie Bethesda-Bashing betreibt, weil Bethesda eben jahrelang ein Publisher war, der diese Singleplayer-Flaggen halt hochgehalten hat. Und ich finde, man merkt einfach 2019, haben sie sehr versucht, diese Identität irgendwo beizubehalten, aber auch lukrative Trends mitzunehmen. Deswegen ist eben ein Wolfenstein kombiniert mit Level und irgendwo auch XP-Freischaltkarotten, um diesen Markt mal so ein bisschen auszuloten. Und deswegen
Lebensbalken.
Und Lebensbalken. Und deswegen ist eben ein Rage 2 auch ein Open-World-Spiel, weil Open-World-Spiel spielen die Leute lange, Open-World-Spiele sind beliebt. Ich kann schon verstehen, wenn du ein Dishonored machst, was ein super Spiel war, wenn du ein Prey machst, was ein super Spiel war und die sich nicht verkaufen, dass du irgendwo auch gezwungen bist zu experimentieren. Fallout First erschließt sich mir immer noch nicht. Aber bei allen anderen Sachen sage ich, das waren eben Experimente, die nur leider so nicht funktioniert haben.
Das Jahr, in dem sich die Trends verfestigten. So in der Art. Weil, ne, du siehst ja, also sich gegen den Trend zu sträuben, hat keinen Sinn in dieser Industrie. Alles geht hin zum Service-Game, auch die Spieler natürlich, sonst wird es ja keiner machen. Also sind einfach auch die Spiele, die sehr viel gespielt werden, jahrelang. Und das wird uns auch weiter begleiten in den nächsten Jahren. Dann auch wahrscheinlich immer mehr in Verbindung mit Streaming. Weil das war so ein bisschen, das ist mein Steckenpferd-Thema dieses Jahr, Spiele-Streaming, weil ich halt auch die Founders Edition von Google Stadia daheim stehen habe.
Ach du?
Die, ja. Ja, genau. Ja, ich habe das Ding. Ja. Die sicherlich noch ihre Probleme hat, was Lags und manchmal Latenzen angeht. Kann aber auch sein, dass es mein Internetanbieter ist. Wahrscheinlich ein glückliches Zusammenspiel der beiden, dass es manchmal halt bei Destiny hakt und ruckelt, dass ich kaum mehr erkenne, was auf dem Bildschirm passiert. Ist aber egal, weil mich interessiert grundsätzlich diese Technologie. Und ich finde es halt spannend, dass wir jetzt auch wirklich greifbar die ersten funktionalen Schritte in dieser Richtung sehen. Und auch wenn man guckt, wo die Firmen damit hinwollen, EA hat es, glaube ich, im Interview schon sehr deutlich gesagt, Streaming hat das Potenzial, das zu sein, was vor ein paar Jahren Mobile Gaming war, nämlich einen ganz neuen Millionenmarkt zu erschließen, weltweit, Klammer auf, überall dort, wo es gutes Internet gibt, Klammer zu, also nicht in Deutschland. Ja. Aber trotzdem, das ist so ein bisschen diese neue Goldrausch-Stimmung, jetzt zu sagen, nee, nicht dieses Jahr, also nicht 2019, nicht 2020, vielleicht nicht mal 2021 oder 2022, aber so in 5 bis 10 Jahren kann halt Streaming da sein, wo heute der Mobile-Markt ist, nämlich das größte Ding überhaupt mit weltweit irgendwie 2 Milliarden Nutzern, die Spiele streamen. Und gerade Google ist halt strategisch gedacht auch relativ clever, weil wenn sie es schaffen, Stadia zu verknüpfen mit YouTube, wo es ja eh schon hunderte Millionen von Gaming-interessierten Menschen gibt, die sich irgendwelche Let's Play-Videos oder Livestreams oder sowas anschauen und die dann, wenn sie ein Let's Play schauen, einfach auf den Play-Button drücken können selber, um ins Spiel reinzuspringen, entweder live in eine Multiplayer-Partie von einem Let's Player, den sie halt irgendwie, von einem Streamer, den sie irgendwie auf YouTube oder so schauen, oder halt dann eben zumindest in dasselbe Spiel, vielleicht sogar an dieselbe Stelle mit einem Button, um dann selber losspielen zu können, weil Stadia halt so barrierefrei ist. Ja, du kannst halt einfach im Browser spielen, du brauchst keinen fetten Rechner dafür, du brauchst nicht mal eine Konsole oder sowas, sondern halt einfach nur Internet, ja. Dann hat das echt das Potenzial, nochmal so eine eigene Revolution auszulösen. Wer weiß, ob es kommt, aber ich finde es spannend.
Ich habe lustigerweise, war ich gestern mit einem Kumpel ein Bier trinken, der bei BMW arbeitet und mit Gaming überhaupt nichts zu tun hat. Und selbst der meinte, er hat sich erstmal dieses Stadia besorgt. Weil klar, wenn du bei BMW arbeitest, ist ja Geld auch keine Dimension, in der du denkst. Das ist mehr einfach, worauf habe ich Lust. Hat er sich Stadia besorgt und der kommt halt, also hat nicht mehr mit dem Gaming angefangen seit seiner Kindheit, weil ihm das auch zu sperrig ist mit diesem, der hat nur einen Mac und der kauft sich jetzt nicht extra einen Gaming-PC und das ist ja auch alles so, da muss man sich so reinarbeiten und so weiter und so fort. Theoretisch könnte er sich auch eine Konsole kaufen, aber irgendwie hat er auch nicht so Bock drauf. Aber Stadia war, glaube ich, für ihn so bequem. Er meinte, der hat dann irgendwie das 2013er Tomb Raider, also das erste Reboot Tomb Raider gespielt und das war so sehr locker und selbst er meinte, dass er da irgendwie schon vermutet, was man aus diesem Streaming-Markt rausholen kann, wenn man das mal massentauglich macht, weil halt einfach die, wenn es denn funktioniert, ist so diese Hemmschwelle absolut minimal, mal nebenbei irgendwie mit Gaming anzufangen. Ja, wenn du halt statt Netflix dann einfach irgendwie ein neues Tomb Raider-Spiel einwirfst und dann loszockst.
Also selbst ich habe inzwischen diese indiskutable Bequemlichkeit entwickelt, dass ich zu Hause sitze, wie ich es halt oft mache, einfach nur zu Hause sitze, die Wand anschaue und mir denke, was machst du jetzt?
Ja, bis zum nächsten Podcast halt.
Ja, so ist es, ja genau, bis ich euch wieder sehe. Und mir dann denke, oh, ist mir jetzt zu anstrengend, den Rechner einzuschalten, bleibe ich halt hier am Fernseher und mach schnell Stadia an. Weil ja. Es geht halt schnell, ja. Und das Spiel ist sofort da. Klar, es lädt dann am Anfang, aber du musst nichts installieren, nichts groß runterladen. Und dann spiele ich sogar den Landwirtschaftssimulator 19. Also nicht ernsthaft, ja, nicht, dass mir hier irgendwie falsche Erwartungen aufkommen, ja. Sondern ich bin einfach nur rumgefahren mit dem Trecker, aber das fand ich lustig. Oder halt auch sowas wie ein Samurai-Showdown, was in keinster Facette ein Spiel ist, was mich anspricht, so Fighting Games, kannst du mich jagen mit. Aber trotzdem, ja, es ist gleich da. Ich kann einfach reingucken, wie ich halt auch einfach in ein Video reingucken kann auf einer Videoplattform.
Ja, und Samurai Showdown via Stadia ist wohl 1000-mal cooler als deine Mobile Puzzle Quest-Dinger, die du da sonst zockst. War das nicht sogar vor einem Jahr, dass du das gestanden hast?
Das kann etwa sein.
Ist aber das immer quasi jedes Jahr ein neues Geständnis?
Jetzt ein neues Casual-Geständnis.
Jetzt haben wir den Landwirtschaftssimulator gehabt.
Du musst sehen.
Immer machen wir so einen Supercut.
Meine Progression ist, ich cheate in City Skylines, ja. Ich spiele Mobile-Spiele, ja. Und jetzt spiele ich Stadia. Ich stehe dazu.
Das ist so schlimm. Ja. Jedes Mal fragen wir auf neue, warum wir mit dir eigentlich podcasten.
Die Casualisierung des Michael Graf, ja. So wird meine Biografie heißen. Am Ende spiele ich dann wieder mit Lego. Nee, mach ich tatsächlich auch. Ich habe ja wieder angefangen, Lego zu sammeln.
Es gibt, also dagegen ist absolut nichts einzuwenden. Immerhin. Denn Lego ist große Kunst.
Aber ich habe vom Held der Steine gelernt, dass Lego Star Wars schwierig ist.
Also, wie, warum ist Lego Star Wars? Lego Star Wars
es gibt strittige Dinge.
Lego. Ja, es gibt sehr viel. Ja, der hat viele Sets reviewed, wo er meinte, aktuell ist es einfach sehr viel Geld für sehr wenig Wert.
Ja, und Cloud City, furchtbar. Ja. Der Sternzerstörer viel zu teuer, ne? Um hier nicht nur.
Dramatisch überteuert. Dramatisch.
Wir müssen viel mehr mit dem Wort dramatisch auch arbeiten bei uns im Podcast. Man muss ja auch ein bisschen von den Profis lernen. Ja. Ich finde, 2019, ich benutze jetzt nicht das Wort dramatisch, weil das wäre jetzt zu einfach. Ich mache es später nochmal, wenn es keiner erwartet. Aber 2019 war für mich so ein bisschen das Jahr, was so die Feder gestellt hat und angezogen hat für die nächste Dekade oder für die nächsten 5 Jahre. Wir haben so viele auch Ankündigungen gesehen, die spannend sind, die aber natürlich dieses Jahr nicht erschienen sind, weil es wäre ja langweilig, wenn es dieses Jahr mehr gute Spiele gegeben hätte, sondern die halt jetzt auf die nächsten Jahre kommen. Einerseits die neuen Konsolen, ja, mit der Xbox Series X und der PlayStation 5, die jetzt dann halt nächstes Jahr kommen. Andererseits halt auch Spiele wie Homeworld 3.
Ja. Ja,
Homeworld 3!
2019 war das Vorbereitungsjahr für Homeworld 3.
Ja, ja, also jetzt, genau. Im Prinzip können wir den Podcast jetzt beenden. Ja. Es kommt ein neues Homeworld. Homeworld
wird genau ein Stadia Virtual Reality Spiel im Game Pass.
Wenn das nicht auf Stadia.
Epic, quasi nimmt all diese Trends mit.
Ja.
Aber tatsächlich übrigens diese Dekadenz, die du vorher ansprachst mit dem PC-Anschalten, die kenne ich auch. Bei mir ist so, PC-Anschalten, da komme ich noch hin. Das liegt aber auch daran, dass ich keinen Fernseher groß daheim habe, wo ich dann halt stattdessen hocken würde. Aber wo es dann ausbeißt, ich besitze ja inzwischen auch mehrere Konsolen. Wenn ich auf denen spielen will, dann muss ich ja ins Regal und mir die CD rausholen.
Oh.
Und die alte CD aus der Konsole raus. Also eine Blu-ray inzwischen, aber eine Disc.
Ja.
Und dann die neue rein. Und
außer du besitzt digital deine Spiele.
Außer digital,
denn das geht, Maurice.
Ja, genau, man kann aber das. Ich habe sie ja nicht alle digital. Ich habe manche auch. Und das... Das ist sehr unterschätzt, wie viel Aufwand das ist.
Ja, also, und ich habe gar kein Laufwerk mehr in meinem Rechner.
Ja.
Also ich habe alles digital.
Ich hab noch Laufwerke in meinem Rechner. Und zwar für ein einziges Spiel, nämlich für Schlacht um Mittelerde.
Stimmt, ja.
Ach so, ja, weil, klar. Ich Schlacht um Mittelerde ja modde. Und deswegen muss ich es, und man kann es auch cracken, aber dann ist es irgendwie, dann geht nach 30 Sekunden hast du verloren oder sowas.
Die ja, und es wäre auch illegal.
Gemacht. Das wäre auch illegal, natürlich. Deswegen habe ich tatsächlich einfach seit Jahren in meinem Rechner liegen in 2 Laufwerken die Schlacht um Mittelerde 1 und die Schlacht um Mittelerde 2 Aufstieg des Hexenkönigs-Disc, die da auch nie ausgetauscht werden. Diese Laufwerke werden nie geöffnet.
Ja.
Ab und an, die sind inzwischen so alt und kaputt, ab und an öffnen sie sich automatisch. Und dann sage ich, nee, es bleibt die gleiche CD jetzt bitte weiter drin. Dann mache ich es wieder zu und da kommt nichts rein. Ich habe auch noch DVDs im Schrank von Filmen und so. Moment, aber Filme hat man doch heutzutage auch digital. Ich will jetzt aber nicht das rausholen und mir anschauen, weil da muss ich ja aufstehen und mich bewegen.
Das geht mir bei Clone Wars so. Ich habe mir alle Staffeln Clone Wars gekauft auf Blu-ray und die noch nie ins Laufwerk gelegt, weil ich dann stattdessen einfach bei Netflix auf Clone Wars klicke.
Ja.
Also ich gucke es mir bei Netflix an, weil es bequemer ist.
Ja, das ist das, so schlimm.
Das ist halt diese Entgegenständlichung des Medienkonsums. Ist 2019 ein trauriger Trend. Können wir jetzt so traurige Klaviermusik, vielleicht stellt euch den Podcast jetzt in Schwarz-Weiß vor, mit so französischer, trauriger Kunstfilmmusik.
Ja. Stellt euch ein Audioformat in Schwarz-Weiß vor.
Ja, und so eine zerbrochene CD, die in Paris auf der Champs-Élysées im Straßenrand liegt und so.
Ja, Dimi, du bist tatsächlich schwarz-weiß heute. Du hast eine graue Hose und ein schwarzes Oberteil.
Ich hatte auch gestern beim Dreh zu Star Wars 9 schwarzen Pulli an und musste mir dann Miguels Klamotten anziehen, weil schwarz vor unserem Hintergrund halt doof aussieht. Und,
du hast in Star Wars 9 mitgespielt?
Ja.
Cool.
Welcher Sturmtruppler warst du?
Einer von denen. Der Sith Trooper.
Achso, der Sith Trooper.
Der rote.
Sehr gut.
Ja, ich habe dann Miguels rotes Dings angezogen. Ja, das könnt ihr im Video sehen. Egal, lass uns über 2019 reden, weil Michael, ich finde, du hast völlig recht, dass es halt so ein typisches das Jahr vor der neuen Konsole-Jahr war. Ich finde, das sieht man sehr stark auch in den Gaming-Releases, dass es halt eher so punktuelle Dinger waren. Und was ich auch verrückt finde, ist, wenn man sich anschaut, was bei der GameStar.de die größten Produkte waren, also die am meisten aufgerufenen Produkte bei uns, Produkt heißt Spiele, das ist ganz kurios, was diesmal auf Platz 1, 2, 3, 4 und 5 ist, weil also so die klassische GameStar-Zielgruppe, Call of Duty ist das meist abgerufene Produkt bei uns, Call of Duty Modern Warfare, und das wäre vor ein paar Jahren war Call of Duty sowas von nicht GameStar Kernthema Black Ops 4 und Black Ops 3 und so. Das war immer Konsole und nicht PC. Und auf Platz 2 hast du halt Fortnite und auf Platz 3 kommt dann Anno 1800 und dann noch so ein paar, so ein Star Wars Jedi oder so. Und dann denkst du, das ist die Liste der krassesten Spiele. Ich finde, dieses Jahr hat irgendwie so ein Kingdom Come Deliverance gefehlt. So die Art GameStar-Spiel, wo du sagst, unsere Community wird noch in Jahren dieses Ding bei den Community-Votings ganz hoch pushen. Oder so ein Witcher 3. Das gab's einfach nicht so.
Ja, kommt halt nächstes Jahr.
Für mich war das Spiel ja durchaus ganz geil eigentlich. Also,
Kartenspiele.
Es hat halt irgendwie sowas wie, also ich in Zelda Breath of the Wild oder sowas oder in Witcher 3 halt gefehlt, so ein mega AAA super Ding. Aber es gab so in der zweiten Reihe sehr viele, die so sehr mir entsprochen haben. Es gab ein neues Anno, das geil war. Es gab ein neues Total War, das super war. Es gab endlich ein neues Borderlands, das super war. Das war jetzt alles eben keine 90er-Titel direkt, aber sehr viele schöne, hohe 80er.
Ja, ja.
Die, was ich noch nicht gespielt habe, unbedingt spielen, Outer Worlds zum Beispiel, ein schönes klassisches Singleplayer-RPG mal wieder. Also ich finde schon, dass das Spiele ja besser war, als es in manchen Rückblicken gemacht wurde, nur nicht unbedingt halt so auf der ganz hohen Superblockbuster-Ebene.
Aber ich finde, das trifft es doch voll, dieses 2019 als Jahr der zweiten Reihe. Ja, weil, weil halt, also du merkst so irgendwie, die Publisher haben ihre ganz, ganz großen Fische, die schieben sie sich raus für die neue Konsolengeneration. In Assassin's Creed, ein neues Battlefield, ein neues Battlefront. Auch natürlich mit dem Service-Game-Hintergedanken, diese ganz großen Multiplayer-Titel und so.
Spricht da ein Wunschtraum aus dir, Dimi, dass du in der Reihe dieser sicher releasenden Zukunftskracher ein neues Star Wars Battlefront, das bestimmt großartig wirst, als genauso wahrscheinlich eingestuft hat, wie das Ubisoft neues Assassin's Creed
machen wird? Sie müssen ja kein neues Battlefront machen, das Zweier können sie weiterentwickeln, das ist ja jetzt an einem sehr guten Ort.
Ach,
wen kümmert Star Wars, Leute? Aber ja, dafür hattest du halt diese zweiten Reihe Spiele. Auch sowas wie ein Star Wars Jedi, das natürlich vom Production-Level sehr hoch war, aber als Singleplayer-Spiel natürlich sehr kurzfristig, eher so eine Wunderkerze als ein Dauerbrenner. Und da, finde ich, hast du völlig recht. Da waren einige richtig coole Spiele dabei. Auch in Total War Three Kingdoms, in das ich mich dieses Jahr so ein bisschen verliebt habe. Ja,
du bist ja jetzt endlich zum Total War-Freund geworden. War auch eins der Highlights des Jahres auf jeden Fall.
Dass ich Total War Fan geworden bin, ja.
und auch zum Beispiel Sachen wie Plague Tale Innocence zum Beispiel. Also einige schöne, richtig auch überraschend gute, schöne Spiele, die waren nischig, aber sie waren sehr in meiner Nische. Deswegen. Und dann gab es auch noch schöne Ankündigungen für viele tolle Strategiespiele in der Zukunft.
Ja, also, in der Zukunft.
Klar, aber tatsächlich hab ich so. Ich war dieses Jahr relativ zufrieden eigentlich, muss ich sagen.
Ja. Also, wobei an der Strategiefront auch, sag ich mal, mehr als nix ein Gewinn ist.
Das ist sehr korrekt. Und ja, es wurde natürlich auch blöderweise einige Sachen, die eigentlich dieses Jahr noch, das Jahr sollte eigentlich ein viel besseres Strategiejahr werden, aber jetzt haben wir tatsächlich Desperados, Siedler und Iron Harvest alle aufs nächste Jahr verschoben. Ja,
und Diablo Immortal kam auch nicht raus.
Ja, verdammt.
Immerhin Anno. Immerhin Anno 1800.
Und es Tropico, gab ja auch, was auch schön war.
Stimmt, das vergisst man so schnell. Es gab auch sowas wie Control beispielsweise, was ja auch ein schönes Spiel war in der Nische, in der es spielt. Oder ich habe hier übrigens der heimliche Held meines, also für mich in diesem Podcast ist Peter Bartke, weil ich mir seine Notizen für den Jahresrückblick einfach geklaut habe. Aber dafür hat man ein Team, das ist für einen arbeitet. Oder auch so Spiele wie Sekiro zum Beispiel, das ist ja jetzt überhaupt nicht meins, aber angeblich hört man manchmal auch aus diesem Dreierkreis, dass es durchaus gut war.
Aber ich finde es halt krass, dass auch Sekiro so ein bisschen ein From-Software-Spiel der zweiten Reihe war. Es kam raus, es wird keine DLCs geben, Elden Ring wurde 2 Monate später schon angekündigt, das wird das neue große vielleicht Next-Gen From-Software-Spiel mit George R. R. Martin. Da, die Verkaufsargumente sind so viel schlagender hinter Elden Ring. Und dann hast du auch noch Sekiro, was ein fantastisches Spiel war. Aber über das die Leute einfach weniger reden, weil es halt abgeebbt ist und auch nicht am Leben gehalten wird.
Vielleicht auch wegen dem Japan-Setting, das so ein bisschen ist ja immer traditionell eins, das nicht ganz so... Es war ein erfolgreiches Spiel, aber es kam auch relativ früh im Jahr raus. Solche Spiele haben ja oft das Problem, dass sie dann, wenn es an diese ganzen Game-of-the-Year-Gespräche am Ende geht... denkst du eigentlich nur an die letzten 3 Monate zurück, sozusagen.
Ja, gewinnt immer Star Wars.
Aber wenn ihr es jetzt so aufzählt, fallen mir auch noch bei. Also zum Beispiel Devil May Cry 5 war auch so ein Spiel, das auch nicht super, mega, hyper Mainstream, aber für die Leute, die es geil finden, richtig, richtig gut. Auch wieder ein schönes Singleplayer-Spiel auch. Und witzigerweise, wie Dimi gerade sagte, bei manchen von diesen Spielen hätte ich mir fast sogar ein bisschen mehr Service-Game gewünscht. So von wegen, also ein Devil May Cry... Da kam dann der blutige Palast und dann war es das wieder. Und irgendwie Leute haben noch einen Charakter als spielbar reingemoddet, wo die Hoffnung war, vielleicht kommt er auch immer noch als DLC. Kam nie. Und ich habe so, ja Leute, ich will ja nicht, dass ihr mir jetzt haufenweise Crap verkauft, aber 1-2 DLCs mehr hätte ich euch schon noch abgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ding war so gut, ich hätte gerne noch mehr gespielt davon.
Ich möchte das kurz hier in Stein gemeißelt haben. Maurice Weber wünscht sich DLCs. Der DLC-Befürworter des GameStar-Podcasts. Es gab ja auch Multiplayer-Spiele, so ein Hunt Showdown zum Beispiel soll ja angeblich ganz gut gewesen sein. Ist jetzt auch nicht unbedingt meine Art Spiel, aber es sah auch in Videos immer ganz lustig aus mit diesem gegenseitigen Rückenfallen und sowas. Oder auch so Spiele wie Metro Exodus. Mhm. Also einfach ein super guter ein bisschen offener schon, aber halt eher klassischer Story-Shooter. Was ist ja auch, also gibt's ja auch nicht oft einfach so richtig gut inszenierte Shooter. Also es fehlt halt wirklich so dieses Überfliegerspiel, was so diese klassischen GameStar-Tugenden einfach hat. Open World, Mittelalter und Maurice.
Ja.
Das stimmt.
Ja, ich meine, weil ich es auch gerade, ich habe es gerade auf deiner Liste gesehen.
Entschuldigung, das ist meine Liste.
Wenn ein Spiel das ist, und ich sage das als jemand, der es nie gespielt hat, weil ich das Setting absolut uninteressant finde, aber Red Dead 2 war doch vielleicht ein bisschen das.
Das zählt aber nicht.
Warum nicht?
Weil das erst jetzt für den PC erschienen ist. Und das ist ja eigentlich ein Konsolenspiel. Wir sind ja hier ein PC-Podcast. Oder sind wir das?
Das ist eine gute Frage.
Red Dead geht ja ein bisschen in die Richtung, aber es ist natürlich dann vom Interesse her längst nicht mehr so hoch gespielt gewesen, wie es noch war, als es vor einem Jahr für die Konsolen erschienen ist. Weil es ist halt, du merkst halt, es ist alt.
Ja.
Red Dead ist ausdiskutiert jetzt. Ja. Genauso wie es Death Stranding sein wird, wenn es nächstes Jahr für den PC kommt. Es ist halt jetzt da, jetzt wird drüber diskutiert, ob es Kunst ist oder weg kann. Aber in einem Jahr, oder beziehungsweise wenn es dann kommt halt für den PC, dann ist es halt da und
final. Aber Death Stranding ist auch noch so ein schönes Beispiel. Wiederum auch das spricht mich überhaupt nicht an, also wirklich mit keiner Faser meines Seins, aber ich gönne es allen Leuten, die es geil finden und es ist auch ein weirdes, storybasiertes Singleplayer-Spiel.
Es ist auch, wenn wir abends ab und zu im TS rumhängen und die Kollegin Mary Marks mit an Bord
ist. Das ist das Allerbeste.
Während sie, also ihr zuzuhören, wie sie Death Stranding spielt, ist besser als Death Stranding, weil sie halt nur am Fluchen ist, weil ihr wieder irgendein Paket runtergefallen ist oder sie wieder irgendeinen blöden Umweg in Kauf nehmen muss. Und du denkst dir, ist das wirklich ein Spiel, was du da spielst? Oder ist das irgendwie Arbeit?
Und neulich habe ich mit ihr über WhatsApp geschrieben und im Laufe des Gesprächs hat sich herausgestellt, sie hat geschrieben, während sie A, Death Stranding gespielt hat und B, nebenher noch gehäkelt hat. Also sie hat zwei Nebenbeschäftigungen während dieses Spiels gemacht. Anscheinend wegen den langen Cutscenes die ganze Zeit.
Das muss man aber ab und zu, das geht mir bei Witcher 3 so. Witcher 3 fahre ich gerade bei Skellige im Meer rum und sammle diese blöden Schmugglerverstecke.
Nein, warum?
Weil ich halt ein fucking Completionist bin, ja?
Achso, ja, richtig. Hast du es nicht eh schon versaut? Du hast doch irgendwas schon nicht... Du kannst es überhaupt noch auf 100% schaffen?
Lass mich in Ruhe, Michael. und dann mache ich mir währenddessen auch Podcasts und so weiter an. Und ich bin normalerweise kein Podcast-Hörer. Warum sollte jemand Podcasts hören? Ja, aber das ist nicht erträglich, diese blöden Fässer da einzusammeln.
Ja, das stimmt.
Aber du häkelst immerhin nicht derweil.
Nee, ich kann auch nicht.
Das fand ich halt schon fortgeschritten, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil du brauchst ja eigentlich 3 Hände quasi, oder 4 eigentlich. Häkeln, Death Stranding, der Controller in einer Hand und noch Handy zum Chatten in der anderen. Also irgendwie kann bei diesem Spiel doch, also das scheint sie offenbar nicht vollends in den Bann zu schlagen.
Ja, Mary ist so wie Daniel Düsentrieb. Die hat dann irgendwelche so Pedale, die sie treten kann, wo dann irgendwelche Maschinen angetreten werden und dann kann sie damit irgendwie häkeln parallel.
Ja. Also tatsächlich muss man eben, so hat uns Death Stranding schon Unterhaltung beschert. Es ist aber wirklich, also Ich will es so überhaupt nicht spielen. Also nie im Leben. Du müsstest mich, glaube ich... Und ich meine, ich weiß, es ist ja sogar Teil meines Jobs. Ihr könntet mich dafür bezahlen, es zu spielen. Man müsste mich bezahlen, es zu spielen.
Naja, mich macht das auch nicht an, aber ich werde es trotzdem mal ausprobieren, wenn es dann halt irgendwie für Stadia kommt.
Oh Gott.
Falls, ich meine, hey, es gibt ja PlayStation Now, was ja auch ein Streaming-Service ist, aber dann, wenn die Hürde niedrig genug ist, dass ich mich dazu bequemen kann, es irgendwo einzuschalten. Das ist ja auch das, ne? Streaming senkt halt die Hürde, alles mal auszuprobieren. Wenn es denn kostenlos ist. Weil wenn ich mir, wie bei Stadia momentan ja auch, Spiele extra dafür kaufen soll, dann meist natürlich nicht, weil why?
Ja, das geht mir auch beim Game Pass so. Und das ist ja auch einer der Trends, die wir 2020 sehen werden, diese Abo-Services.
Stimmt.
Wir haben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen in einem Podcast, aber auch beim, also ich finde diese Nutzung des Game Pass, des Microsoft Game Pass, das ist echt ein Luxus, dass du sagen kannst, ey, ich habe mal Bock, die Gears of War-Spiele zu spielen. Ah ja, alle fünf und der Spin-Off sind da drin enthalten. Mhm. Ja, lade ich mir einfach mal runter. Oder jetzt auch Age of Empires 2 kommt raus. Ja, gut, dann lade ich mir das einfach mal runter und spiele es ein bisschen.
Ja.
Was ich hätte mir Age of Empires 2 wahrscheinlich nicht gekauft in der Definitive Edition, weil ich einfach zu unsicher bin, ob ich jetzt nochmal Bock habe auf diese Oldschool-Erfahrung. Bei Age 1 war es ja ähnlich, dass du denkst, so, ja, ist cool, aber... Die Definitive wird jetzt nochmal Age 1 durchspielen. Und wenn du es aber runterladen kannst, geil, machst du es einfach.
Ja. Und der Game Pass ist, finde ich, auch noch ein Trend, wo man sagen kann, da ist 2019 schon etwas mehr passiert als nur Weichenstellung. Also es gibt ja jetzt wirklich einfach einige ziemlich gute Gaming-Abo-Services, die dir zu einem geilen Preis geile Angebote machen. Es gibt auch ein paar, die zu nicht ganz so geilen Preisen nicht ganz so geile Angebote machen. Aber das ist so nichts, wo man sagt so, okay, ist jetzt da... In 2 Jahren wird es vielleicht mal funktionieren, wie beim Streaming so von wegen, sobald Deutschland mal das Neuland Internet für sich entdeckt hat. Sondern die Spielpässe sind jetzt da und sind sehr verlockend. Das war jetzt zum Beispiel irgendwie, ich glaube, relativ um die Zeit, als doch Fallout First rauskam, kursierte doch so, ja Leute, gerade gibt es das Angebot, irgendwie 3 Monate Game Pass für 1 Euro und da ist halt Outer Worlds drin. Niemand von euch muss Fallout First spielen. Ihr könnt für 1/10 des Preises jetzt Outer Worlds haben.
Wobei man sagen muss, übrigens, um kurz eine Lanze für Fallout 76 zu brechen, was nicht oft passiert in diesem Podcast, der liebe Kollege Dom Schott hat für uns einen Report geschrieben, in dem er mit Fallout 76 Spielern gesprochen hat, die das auch wirklich intensiv spielen. Und die haben ihm auch coole Sachen erzählt, von Dingen, die es wirklich auch nur in dem Spiel geben kann, die sie dazu bringen, es tatsächlich sehr intensiv zu spielen. Also auch das hat seine Community. Sie ist nur halt selten auf einer GameStar unterwegs, weil wir halt eher so die Fans sind des guten alten Fallouts noch, als es Singleplayer war.
Der beste Teil der Fallout 76 Community ist die apokalyptische Aristokratie. Diese Adelsgilde, die sich gegründet hat als Snobs, die Fallout First Abos haben und sich halt zusammenschließen gegen den Pöbel, der kein Abo hat.
Das ist wundervoll.
Das ist echt eine großartige Geschichte, die aus diesem Spiel erwuchs. Und weil anscheinend wurden tatsächlich auch Leute angefeindet, weil sie dieses Abo haben, weil halt ihr unterstützt quasi diesen Crap. Und dann haben die halt gesagt, ja nee, wir sind die Aristokratie, ihr seid die Bauern. Und anscheinend machen die auch in-game irgendwie oder versuchen zu, ich weiß nicht, wie weit das gediehen ist. Es gibt eine Facebook-Gruppe, in der bin ich auch drin. Zumindest wird da oft geschrieben, dass sie Sachen organisieren wollen wie Galabälle und Fuchsjagden und
Fuchsjagd.
So Zeug, also halt so Adelsaktivitäten.
So ein riesen Mutantenfuchs dann oder so, das war ja cool.
Und da muss ich doch sagen, das gebe ich Fallout 76, dass es das erschaffen hat, ist ein guter Beitrag zur Welt.
Ja, ich finde, es ist auch ein Fingerzeig für etwas, was ja schon seit Jahren eigentlich bei Spielen der Fall ist, insbesondere bei Service-Games und Online-Spielen, dass sie halt so eigene kulturelle Ökosysteme werden mit so eigenen Gepflogenheiten, eigenen Gilden und anderen Dingen, Spielern, die sich da zusammenschließen, eigene so Traditionen entwickeln und sowas, wo man das dieses Jahr auch wieder wunderbar gesehen hat, war halt WoW Classic. Als es rauskam, und wir alle, Sternchen, alle, die damals WoW gespielt haben, das sind jetzt wir, sage ich jetzt einfach, also ich so und die anderen paar Millionen, sind halt wieder rein, um es einfach nochmal zu erleben, wie es damals war und wieder die alten Gepflogenheiten aufleben zu lassen, dass man Leute bufft, die an einem vorbeirennen und dass man sich wenn man irgendwie bei einem Questendgegner steht, vorher mit wildfremden Leuten unterhält, ob man nicht vielleicht eine Gruppe machen möchte, damit nicht jeder wieder 20 Minuten auf den Questgegner warten muss, bis er respawnt, sondern man macht ihn halt gemeinsam platt, damit jeder das Loot kriegt oder die XP oder wie auch immer. Und es war wundervoll, ja, einfach diese alte WoW-Kultur nochmal wieder aufleben zu lassen. 2 Monate lang, dann habe ich wieder aufgehört, aber immerhin, und das ist ja wirklich, und das siehst du ja wirklich für jedes Spiel, das es da draußen gibt und das groß ist und viel gespielt wird.
Das war aber auch das perfekte Jahr, um sowas wie Warcraft Classic rauszubringen, weil einfach sonst nichts da war.
Ja,
auch
ja gut, ja.
Dann gehst du halt, re-released hat das alte WoW und die Leute lieben es total. Ja.
Ja. Ja, Blizzard war ja auch so ein bisschen im Zugzwang. So, wir müssen jetzt irgendwas muss mal wieder rausgehauen werden. So,
ja, aber da haben sie ja dieses Jahr echt abgeliefert. Ja. Also Diablo 4 kam ja wirklich gut an und natürlich WoW Classic. Sogar ich war versucht, es zu spielen. Ich kam da bisher noch nicht dazu, weil ich ja tatsächlich ein paar Spiele dieses Jahr hatte, die ich gerne gezockt habe. Zum Beispiel Call of Duty.
Oh, okay. Bei Call of Duty siehst du, also stimmt, das wollte ich vorhin noch anmerken, bei Call of Duty siehst du aber auch, wenn du die Google Trends Kurven anguckst, kann auch jeder machen bei euch zu Hause, wenn ihr guckt, wie sich das Thema Call of Duty entwickelt hat in den letzten Jahren, auch im Vergleich zu beispielsweise einem Battlefield, es ist gewachsen. Also Battlefield ist tatsächlich im Interesse, das sind ja so die kumulierten Suchanfragen, die bei Google Trends halt gemessen werden, so grob zumindest, ja. Battlefield ist geschrumpft, also das wird weniger interessant, die Leute suchen weniger danach, es gibt weniger Neues, Tolles darüber zu wissen. Ein Call of Duty hingegen erreicht ungeahnte Höhen inzwischen. Also das verbreitet sich einfach noch mehr, was ehrlich gesagt auch völlig dem intuitiven Gefühl zuwiderläuft, dass doch diese Serie jetzt endlich mal, also nicht, dass ich es ihm wünschen würde, aber Call of Duty ist halt eine uralte Serie und trotzdem gibt es immer noch unfassbar viele Leute, die sie interessiert und die da dranbleiben jedes Jahr.
Aber Modern Warfare hat er doch einfach viel richtig gemacht. Ja? Du sprichst die alten Modern Warfare, du sprichst eben die Nostalgie an, ähnlich wie in WoW Classic, von allen Leuten, die damals Modern Warfare gespielt haben. Und sie haben mal diese provokante Kampagne. Also die Leute wollten einfach viel wissen über das neue Modern Warfare. Mhm. Wie ist die Kampagne? Ist die wirklich so kontrovers? Warum ist die russenfeindlich? Ja, dann wollten sie beim Multiplayer wissen, wie ist der und so weiter und so fort. Und dadurch, dass Activision es auch diesmal zum ersten Mal wirklich schafft, sehr nah am Release mit Patches und so weiter zu arbeiten. Du hast jetzt seit Release, glaube ich, 8 Patches oder so schon gehabt und das Ding ist, glaube ich, 2 Monate raus, wenn überhaupt. Schaffen sie es halt immer irgendwie im Gespräch zu bleiben. Ja? Auch nicht immer positiv. Es gibt auch sehr viele kritische Diskussionen um das Spiel. Ja? Sehr viele YouTuber, die auch große YouTuber, die sagen, boah, nee, kein Bock auf Modern Warfare und andere, die sagen, ja, ist super. Battlefield schafft das nicht so. Auch Battlefield hat 2019 viele Schlagzeilen gemacht, aber nicht immer gut. Ja, also DICE hadert einfach so sehr damit, ihre Service-Spiele am Laufen zu halten. Ja. Und sie hatten dann, obwohl sie bei Battlefront das so erfolgreich gemacht haben, nach 2 Jahren, ist bei Battlefield sieht es einfach sehr düster aus. Da haben sie ja diesen Pacific-DLC rausgehauen, jetzt endlich, wo alle Fans zufrieden waren, alle waren glücklich. Und dann machen sie einen Patch, der die gesamte Waffenbalance über den Haufen wirft, und das Spiel für den Weihnachtsmarkt halt präpariert, damit die neuen Kids, die reinkommen, nicht ein bisschen gepampert werden, dass es denen nicht so schlecht geht. Die ganze Community läuft Sturm. Jetzt werfen sie die Änderungen wieder über den Haufen. Und dieser ganze, dass Wake Island rauskommt, eine der berühmtesten Battlefield-Maps aller Zeiten, ist als Neuigkeit komplett begraben unter diesem Shitstorm, den sie bekommen haben von der noch verbleibenden Community, wegen dieser kaputten Waffenbalance. Und das muss er erstmal hinkriegen, ja. Und so geht's einfach nicht.
Ja. Aber was du gerade mit Call of Duty Nostalgie ansprichst, ist, glaube ich, auch wirklich ein Motiv, das sich durchs ganze Jahr zieht. Dieses zum Teil auch wieder rückbesinnen und alte Spiele, also alte in Anführungszeichen, sagen wir mal Ü30-Spieler, wieder abholen mit dem, was sie noch kennen. Ich meine, Baldur's Gate 3 wurde angekündigt. Ja, ich will ja nicht immer Homeworld 3 aus dem Hut ziehen, ne, was du meinst. Aber ein neues Baldur's Gate hätte niemand gedacht, dass wir den Moment nochmal erleben würden. Genauso wie halt H4 ist jetzt schon länger angekündigt, aber jetzt haben sie halt Gameplay gezeigt.
Also, und eben H2 kam raus und Warcraft 3 Reforged sollte rauskommen. Es ist dann doch nochmal knapp auf nächstes Jahr verschoben worden. Hätte sonst gut in diese Jahr gepasst.
Ja, ein neues Half-Life. Also ne, man muss es ja, klar, es ist für Virtual Reality, aber das soll ja jetzt nicht irgendwie ein Diss sein gegen Virtual Reality, aber dass es nochmal ein neues Half-Life-Spiel geben wird nächstes Jahr mit Half-Life Alyx. Auch das, ja, ich meine, hat 12 noch nötig? Gabe Newell, der in seiner goldenen Badewanne durchs Büro getragen wird? Ich glaube nicht. Aber auch das sehen wir jetzt wieder und es hat halt das Potenzial, alte Leute, mein Gott, ich diss mich selber, okay, aber Leute, die halt die alten Half-Lives noch kennen, abzuholen und vielleicht in diese neue VR-Umgebung reinzubringen, dass sie sich jetzt eine Index kaufen oder irgendein anderes Headset.
Ich bin jetzt auch Ü30.
What?
Ja, ich bin jetzt Ü30 und das macht mich gerade nachdenklich, weil du das gesagt hast. Da dachte ich, ach ja, da bin ich ja noch nicht, doch bin ich jetzt. Und ich bin,
ihr alten Säcke.
Als ich dann 30 geworden bin, kam eine Woche später ungelogen mein Mitbewohner und meinte, ey, wir wollen alle mal in die Oper gehen, wir wollen mal was Verrücktes ausprobieren. Kostet auch nur 10 Euro pro Karte. Außer du bist über 30, dann kostet es 160 Euro.
What?
Ja. Dann hat
oh nein!
Dann hat mein Mitbewohner extra noch da angerufen und meinte, ja, wie ernst nehmt ihr das denn mit so, wenn man jetzt genau gerade 30 ist? Nee, dann zahlt man 160. Und jetzt sind die halt dann in die Oper gegangen und hatten den Spaß ihres Lebens. Und,
hatten sie den Spaß ihres Lebens in der Oper?
Ich weiß nicht, ob sie mir da die Wahrheit gesagt haben. Aber ich habe dann zu Hause gesessen und mit so einer Heizdecke, weil ich ja jetzt über 30 bin.
Ich hatte einmal das Glück in der Oper, es hat mich sehr amüsiert. Da bin ich relativ spontan mit einer Freundin reingegangen. Und weil bei der jemand ausgefallen ist, ich hatte es eigentlich gar nicht vor. Und deswegen hatten wir entsprechend auch überhaupt keine Karten oder sowas. Und hatten sie zufällig an der Abendkasse, sind noch frei geworden, gerade zwei Karten für die allererste Reihe Mitte. Und sind wir da hingegangen, irgendwie in Jeans und T-Shirt. Und um uns rum nur lauter irgendwie 60-plus Leute in feinen Anzügen.
Ja, weil die 160 Euro zahlen können.
Die ihre 160 Euro gebuchten Sitze, die haben alle geschaut, als wir da hingegangen sind. Und uns auf diesen Platz in der Mitte, ich war irgendwie 23 damals, oder diese zwei jugendlichen Arschlöcher, die da jetzt in diese Kunstverächter, die in dieses Operstück ist, da in ihren Schlabberklamotten sich da hinranzen. Ja. Und halt, ich habe gar nicht, also 10 Euro oder sowas bezahlt halt gehabt für den besten Platz im ganzen
Jahr. Das war das eine Mal in deinem Leben, Maurice, dass du der Punk warst.
Ja, voll. Ja. Ich war so Punk in der Oper, ey. Das hättet ihr sehen müssen.
Und das restliche Publikum hat dann wahrscheinlich diese Oper auf opern.de gereviewbombt.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Um mal die elegante Überleitung zu schaffen,
ja, zum nächsten Thema. Zurück zum Gaming.
Wir lassen sie ja jeden rein heutzutage.
Ja, die Oper ist wundervoll, aber das Publikum stört mich. Nicht empfehlenswert.
Die jungen Assis.
Ja. Es war ja ein Trend schon letztes Jahr, diese ganze Review-Bombing-Sache auch auf Steam, ne? Wofür wird gebombt? Alle bomben für das, was sie eigentlich am besten finden. Es gab positives Review-Bombing nach der Ankündigung, dass Ubisoft einen Teil der Erlöse von Assassin's Creed Unity für den Wiederaufbau von Notre Dame spenden wird. Also das kann es auch geben, ja, ein Daumen nach oben. Genauso gab es negatives Review-Bombing, weil irgendwie aus Iron Fury ein homophober Kommentar, der da irgendwie gefunden werden konnte, entfernt wurde. Das fanden dann Leute wieder nicht gut, warum auch immer, und haben das dann gereview-bombt auf Steam.
Es wurde doch, glaube ich, erst gereviewbombt, weil sie ihn drin hatten.
Aber nicht so sehr.
Und dann, weil er entfernt wurde.
Dafür
und dann,
mehr.
Weil er doch nicht entfernt wurde.
Das dann wieder.
Genau, ganz komisch.
Ja, Dauer-Review-Bombing.
Die Review-Bomber sind ja auch ein bisschen arme Schweine dieses Jahr. Weil sie haben es ja schwerer denn je. Weil jetzt das, was sie immer am meisten Review-Bomben wollen, kann nicht gereview-bombt werden, weil es im Epic Store ist.
Ja.
Und der in weiser Voraussicht noch keine User-Reviews hat. Deswegen kamen dann so alberne Szenarien zustande, wie das Borderlands 2 auf Steam abgestraft. Also Steam hat auch noch kassiert quasi dafür, dass ihm ein Spiel weggeschnappt wurde, weil Borderlands 3 im Epic Store war.
Ja, oder Metro Last Light. Ist ja dasselbe dann mit Metro Exodus in Epic-Exklusivität. Ja, die Kollateralschäden der Store Wars sozusagen, die dann dort ausgetragen werden.
Und das ist ja auch nochmal, finde ich, 2019 auf jeden Fall. Es war auch das Jahr des Epic Store einfach knallhart. Also 2019 war ja wirklich das Jahr, in dem Epic einfach so richtig in die Vollen gegangen ist. Ich fand es auch neulich, ich habe so ein Zusammenfassungsvideo von den Game Awards gemacht und den ganzen Ankündigungen, die da gemacht worden waren, 16 Spiele. Und ich war selber überrascht, wie oft ich dann am Ende noch sagen musste, ja, aber das ist Epic-exklusiv. Mhm. Also das geht auch weiter. Das
ist, wir haben das ja auch, als ich jetzt mit Fritz in GameStar TV die Auswertung gemacht habe, unserer Sorgenkinder, sind immer so 5 Spiele, um die wir einen Song machen im Halbjahr. Alle, die davon PC-exklusiv waren, waren auch Epic-exklusiv. Also sogar so ein MechWarrior 5 Mercenaries, wo ich so denke, hä?
Echt?
Ja, but why? Weil, also ich meine, gerade mit so einem Spiel versuche ich doch die größtmögliche Community anzusprechen, die es irgendwo gibt. Aber gut, vielleicht hat der Epic Store halt auch ein paar 100 Millionen User wegen Fortnite. Und sie haben noch Geld bekommen von Epic, wo sie selber sagen, sie konnten deshalb das Spiel auch länger entwickeln und richtig fertig machen. Wobei es trotzdem seine Schwächen hat, aber ist egal. Aber trotzdem, ja, also irgendwie alles geht dahin, aber der Epic Store ist für mich halt nicht ernst zu nehmen, solange er weder Streaming noch ein Abo anbietet. So sind jetzt meine Standards.
Wollte ich gerade fragen, nutzt ihr den privat?
Nö.
Ich musste ihn ja nutzen für den Borderlands 3-Test.
Das ist ja nicht privat.
Und genau, aber da ging er mir schon so auf den Sack, weil das Cloud-Saving nicht funktioniert hat, gescheit. Es wurde dann später gepatcht, aber dass ich mir tatsächlich dachte, Leute, das ist doch einfach kein geiler Store. Ich habe mir dann neulich jetzt schon die ganze Arkham Collection gratis da geholt, aber noch nicht groß benutzt. Und ich merke tatsächlich schon, und wir hatten das Thema ja auch mal, wie weit Steam auch als Entdeckertool funktioniert, dass Spiele, die einfach gar nicht auf Steam sind, nur im Epic Store, die sind für mich weniger präsent. Weil halt zum Beispiel jetzt ein Control zum Beispiel, ich gucke jetzt nicht irgendwie täglich bei Steam so in die Was-ist-neu-Rubrik so von wegen, aber ich gucke zum Beispiel schon oft mal so, was ist gerade so Topseller und sowas. Und wenn jetzt Winter Sale, sagen wir mal, wäre bei Steam und Control 33% reduziert, wäre es auf jeden Fall in Topsellern, weil alle Leute es kaufen würden, die damals zum Vollpreis nicht wollten. Mhm. Wird jetzt nicht passieren. Du wirst es auf Steam nie sehen, sondern im Epic Store, den du extra ansteuern musst. Es fehlt so ein bisschen, du kriegst den Release schon irgendwie über andere Kanäle natürlich mit, gerade auch in unserem Beruf, Aber was wegfällt, ist der regelmäßige Reminder, dass das Spiel existiert.
Ja, für alte Leute wie dich, aber für all die Leute unter 12, die Fortnite spielen, ESC kriegen es ja dann mit. Also die sind ja nirgendwo anders.
Ja, aber ist die Frage, bringen die viel Zeit im Store und im Launcher? Oder
klicken und kaufen die MechWarrior? Ja,
das ist eher vielleicht die spannende
und
Frage.
Und klicken die einfach nur auf das, Start Fortnite und legen dann los?
Das war eine Frage, die ich Paradox gestellt habe auf der PDXCon, die ja auch überlegen oder zumindest gesagt haben, ne, es ist sehr wahrscheinlich, dass unsere Spiele auch im Epic Store kommen in Zukunft. Nicht exklusiv, aber auch, weil hey, eine Plattform mehr schadet nicht. Wo ich dann gefragt habe, ja, glaubt ihr denn, dass diese Plattform, die halt mit Fortnite groß geworden ist, für euch überhaupt die richtige Zielgruppe und Spielerschaft hat? Weil so ältere, reifere Strategiespieler, die sehe ich ja zum Teil nicht mal auf Steam, sondern eher in den Schallplattenladen gehen so ein bisschen. Aber sie sagten dann, ja, sie haben halt Marktforschungsdaten, die ihnen natürlich auch von Epic zur Verfügung gestellt werden. Natürlich, ja, also promoten die auch ihren eigenen Store. Aber die sagen doch, also das ist tatsächlich auch dort eine bunt gemischte Spielerschaft und Zielgruppe, die an vielen Dingen interessiert ist. Nicht nur an Fortnite.
Und wenn so ein 12-jähriger Fortnite-Pro dann mit 14 seine Karriere beendet, weil er an Burnout leidet, dann ist er ja quasi geistig irgendwie schon 40, so abgezehrt ist er dann.
Ja, und Millionär.
Dann will er vielleicht auch mal einfach ein geruhsames Strategiespiel zocken.
Vielleicht. Ja, ich meine, Leute entwickeln sich ja auch weiter. So geht man halt durch die Stufen des Spielens. Minecraft, Fortnite, richtige Spiele. Nein, das war Spaß. Das sind alles richtige Spiele.
Minecraft,
das
Fortnite, Hearts of Iron. Ja.
Klassische. Nee, du meinst richtige Spiele wie den Landwirtschaftssimulator auf Stadia.
So, und deswegen ist der Epic Store für mich nämlich eigentlich kein Thema 2019, weil er in all seiner Machart als stationärer Store eigentlich veraltet ist. Weil, wie gesagt, er hat kein Abo. Und ehrlich gesagt, wenn ich drüber nachdenke, auch nach dem, was du vorhin gesagt hast, Demi, mit dem Ausprobieren, hey, in einem Abo kannst du halt auch mal ein Age of Empires 2 Definitive Edition angucken, wenn du es eh schon im Game Pass hast und so. Eigentlich ergibt auch ein Abo für mich erst richtig Sinn, gemeinsam mit Streaming, weil dann gibt es nämlich überhaupt keine Hürde mehr. Ich muss nicht mal den Download abwarten von Control oder XY, was auch immer ich gerade spielen möchte, sondern es kommt halt sofort. Und der Epic Store hat halt nichts davon. Ist halt einfach nur ein alter Store, wie früher Steam, wo man Spiele kaufen und downloaden kann und es gibt nicht mal ein Abo-Angebot.
Ja, neben Streaming und den Abo-Modellen ist, finde ich, so der dritte Teil des Triumvirats, auch noch das Crossplay, das ich nicht ganz unter den Tisch fallen lassen will, weil das ist eigentlich ein Feature, das, wenn man es hatte, denkt man nicht drüber nach, aber es ist eigentlich ganz geil, weil bei Call of Duty zum Beispiel du immer volle Lobbys findest, weil du mit den Konsolenleuten zusammen gematcht wirst. Und ich hatte das jetzt auch bei Halo, der Master Chief Collection, die für den PC rausgekommen ist. Also eigentlich ist nur Halo Reach rausgekommen, aber da ist es noch nicht so, dass Xbox-Spieler mit PC-Spielern zusammenspielen, aber mein Mitbewohner hat sich Halo Reach als Standalone für Steam gekauft und ich habe durch den Game Pass die Master Chief Collection mit Reach im Windows Store, dem, wie wir alle wissen, überlegenen Store. und wir konnten problemlos miteinander spielen. Und ich weiß noch, als das ein riesen Fuck-up war bei, ich glaube, Call of Duty Infinite Warfare oder so, wo die Windows-Leute in eigenen Servern unterwegs waren versus Steam bei einem Spiel, das damals auf dem PC eh schon nicht groß war, ist sowas der absolute Sargnagel für eine Online-Community, wenn du die da auch noch spaltest.
Wer weiß, oh übrigens, entschuldige, dass ich so unterbreche, aber das wäre mal mega spannend, da jetzt reinzugucken, ob diese Community A noch existiert und wie sie sich entwickelt hat, weil das wie so ein Biotop ist, wie so ein Menschenexperiment, wo man einfach Leute so ein paar Jahre lang in so einen völlig abgelegenen Teil des Internets sperrt und sich selbst überlässt, ob das dann irgendwie, wie sich dann so diese Gesellschaft entwickelt im Vergleich zur anderen Multiplayer-Gesellschaft.
Aber Scherz beiseite, ich habe da mal drüber nachgedacht, ob ich das häufiger mal machen soll. So in uralte Spiele gehen und gucken, ob da noch Leute auf den Servern spielen.
Ja, voll.
Ich finde das gar nicht so verkehrt. Ja. Nee. Es gab jetzt irgendwie wieder die Meldung, dadurch, dass Titanfall 2 bei PSN kostenlos ist, sind die Spielerzahlen halt so in die Höhe geschossen und Leute spielen wieder Titanfall 2. Aber es gibt ja viele so. Mein Mitbewohner hat auch mal das alte Modern Warfare nochmal gespielt oder Modern Warfare 2 und da sind immer noch Leute auf den Servern unterwegs. Mhm. Die meisten sind Cheater, wo man sich denkt, wie viel Spaß macht Cheaten in einer leeren Lobby? Aber anscheinend viel. Weil dann kommt da nämlich einer dann vorbei, der nicht cheatet und der ist dann richtig im Arsch. Ja?
Hey, hier ist ja noch richtig was. Oh, Headshot. Ja.
Oder auch das erste Battlefront. Ja, zu gucken, ob da noch Leute unterwegs sind. Ich finde das persönlich spannend, vielleicht bin ich auch der Einzige auf der Welt, aber mit so Leuten dann mal zu reden und die zu fragen, ey, warum spielt ihr eigentlich Battlefront 1, wenn es doch Battlefront 2 gibt, das in allen Belangen besser ist? Ja, was ist da los?
Ne, weil das halt eine Community ist, so ein bisschen ähnlich ist wie die Anfang der, oder Ende der 90er, als so diese Multiplayer-Communities erst entstanden sind, wo halt noch jeder jeden kannte, der Quake spielt. Ja, da hast du halt jeden Tag dieselben Leute getroffen auf dem Server und warst so, das haben wir auch in dem WoW-Podcast besprochen, du hast dich halt, wenn du online gekommen bist, sofort als Teil einer Familie gefühlt, weil dieselben dieselben Leute ja online waren. Ja, es war wie so nach Hause kommen. Also gleich irgendwie auch bei WoW, ne? Hallo in der Gilde, ne? Dann sind halt immer die drei gleichen Nasen da, die dann irgendwie gerade farmen und so. Und es ist halt, ja, sofort so ein Willkommensgefühl irgendwie, wenn du live gehst. Wohingegen, wenn du heute halt irgendwie auf den Server gehst von irgendeinem x-beliebigen Online-Spiel, hast du halt Random Dude 1 bis 153 und da hast halt nicht so dieses hey, nach Hause kommen, andere, meine Freunde sind da und so.
Ja, wobei zumindest die Gespräche dann auch im aktuellen Call of Duty immer die gleichen sind. Du scheiß Camper, du cheatest, deine Mutter. also du führst mit unterschiedlichen Menschen immer die gleichen Konversationen. Es ist auch meistens ähnlich ergebnisoffen, also man kommt da nicht irgendwie zu einer Übereinkunft oder irgendwie einem
wessen Mutter jetzt genau.
Ja, oder einer Synthese, ja, dass man so These, Antithese und da irgendwie so dialektisch was draus entwickelt. Nee, es bleibt meistens bei Anfeindungen. Punkt.
Oh, was auch mal ein fantastischer, lauter Artikelideen, es wäre fantastisch, wenn man so einen Diskurs über die eigene Mutter anfängt auf so einem Server dann so, also so zur Erkenntnisfindung, auch ein bisschen Familiengeschichtsaufarbeitung und sowas. Ja. Ganz großartig.
Man müsste auch meinen, da ist das Interesse da, wenn man denkt, wie oft über Mütter geredet wird bei Call of Duty. Du denkst, boah, wow.
Also, das scheint aber auch irgendwie, also scheint irgendwie so ein psychologisches Problem mit Müttern zu geben in manchen, manchen Communities.
Einige von denen.
Einige psychologische Probleme, ja.
Vielleicht.
Ganz interessant finde ich, wenn ihr Crossplay schon anspricht, dass ja das was ist, was Stadia nicht auf die Kette bekommen hat, dass du ja die Stadia-Version von Destiny kannst du nicht mit der PC-Version von Destiny zusammenspielen, was ja so ziemlich das Albernste ist, was ich je gehört habe.
Ja, aber das ist halt, wir haben vorhin noch von der Fallout-Aristokratie gesprochen und das ist jetzt halt die Stadia-Aristokratie. Nee, das ist komisch, das stimmt.
Ja, und das ist genau eine dieser Schranken, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und ich glaube, die neue Welle von Online-Gaming wird eben genau diese Art Barriere abbauen.
Aber Stadia ist doch die neue Welle. Stadia ist doch die neueste Welle aller neuen Wellen.
Noch ist Stadia nicht da. Ja.
Ja. Aber ich würde es auch nicht einfach abschreiben, sondern ich glaube, Stadia muss sich weiterentwickeln, um halt wirklich konkurrenzfähig zu sein. Oder was heißt Konkurrenz? Um sich seinen eigenen Markt zu erobern. Aber das kann schon werden.
Also für mich ein bisschen die Hürde ist, wenn es um Online-Games, auch bei Streaming geht, oder auch zum Beispiel bei anderen Games, wie wir es jetzt gesehen haben, bei Star Wars, was ja im Steam Store rausgekommen ist. Also wir sehen ja auch, dass diese Plattformbarrieren inzwischen nicht mehr so radikal gedacht werden, wie vielleicht noch vor einem Jahr. Ne? Auch Microsoft-Spiele sind wieder auf Steam und so weiter. Aber wenn ich das Spiel starte, will es auch, dass, wenn ich bestimmte Features nutzen möchte oder sogar bei Star Wars kategorisch, dass ich mich noch bei einer anderen Plattform anmelde und da sage ich doch Finger hoch. Ja, also warum soll ich, ich habe mir erst Fallen Order angeschaut auf Steam, nicht gekauft, muss ich dazu sagen, wir haben es halt auf unserem Redaktionsaccount und dann fragt es mich nach meinem Origin-Account. Und ich halt sage, ja klar, ich kann mich halt noch 20 Accounts einloggen. Und bei Destiny ist es auch so, wo es dir sagt, naja, du kannst das Cross-Save-Feature nutzen, auch mit irgendwie PC, aber dafür musst du dich hier bei Bungie.net einloggen. Nein, 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 nein. Ja, also wenn, ich will halt, hört doch mal auf, ja, ich will nicht jedes Ökosystem.
Das ist ja nichts Neues, aber es ist ja tatsächlich, die Leute lernen auch nichts draus. Jetzt kassiert ja auch gerade Red Dead 2 auf Steam recht viel Negative, weil aus irgendeinem Grund jetzt Rockstar auch noch sein eigenes Ding machen will.
Machen sie ja schon immer.
Das finde ich, wie gesagt, das ist ja, Ubisoft macht das ja seit Ewigkeiten auch schon, also immer noch Uplay dazu in den Steam-Versionen, aber es fühlt sich schon immer sehr albern an, weil du halt, das Programm leistet dir keinen Dienst, aber du brauchst es trotzdem.
Ja, und es ist ja sowieso ein Zielkonflikt, dass du natürlich auf der einen Seite viele Plattformen hast, aber die Publisher ihre jeweilige Plattform halt bevorzugen wollen. Ich glaube auch, wir werden da noch in der Zukunft ein paar spannende Streitfälle sehen, weil gerade behandeln wir diese Abo-Services noch so ein bisschen als Gegenentwurf zu Games-as-a-Service-Plage und da ist quasi das gelobte Land, aber ich sehe auch da wieder viele Möglichkeiten, beispielsweise durch exklusive Boni und so weiter, die Abo-Kunden zu belohnen und die normalen Kunden abzustrafen, indem du halt sagst, okay, die super-duper Premium-Edition von Assassin's Creed Wikinger bekommt ihr nur in Uplay Plus und nur da bekommt ihr das. Ja. Und weil ich glaube, sie werden halt noch lange zögern zu sagen, wir machen ein Spiel Abo-exklusiv und verkaufen es nicht mehr als Einzelprodukt.
Ja, das glaube ich nicht.
Aber die Boni irgendwie vorzuenthalten, ist, glaube ich, von der Hemmschwelle etwas niedriger.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Spezielle, genau wie Vorbesteller-Boni halt, Subscriber-Boni oder sowas, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und Abo-Services finde ich halt auch langfristig dann das Problem, dass sie sich halt sehr zerfasern werden, weil ja jetzt irgendwie jeder seinen eigenen haben will.
Aber das konsolidiert sich. Also das, ich meine, wir sehen ja auch überhaupt mehr Konsolidierung im Markt. Hier irgendwie THQ hat ja Piranha Bytes gekauft und so weiter und alle anderen Studios auch, die zum Verkauf waren, glaube ich, und Marken und so weiter. Also ich glaube, auch bei Abo-Angeboten wird es eine gewisse Konsolidierung werden. Nicht jeder wird sein Abo auf Dauer betreiben können.
Nicht jeder wahrscheinlich, aber schon. Ich meine, bei zum Beispiel beim Serienstreaming sieht man jetzt ja gerade, dass es eher wieder am Ausfächern ist, weil Disney jetzt sein neues Disney Plus, und da sieht man auch gleich wieder, was da so alles blöd laufen kann. Ne? Ja, Mandalorian, die Welt guckt schon, wir noch nicht, weil irgendwie kommt halt irgendwann
Baby Yoda!
Für die Herr-der-Ringe-Serie werde ich dann auch noch Amazon brauchen. und für Game of Thrones brauche ich Sky. Und das sind auch jetzt alles keine Angebote, die wahrscheinlich irgendwie in einem Jahr schon wieder weg sein werden. Ich glaube, weder Sky noch Amazon noch Disney werden nächstes Jahr pleite gehen.
Ja.
Aber das ist halt schon, da wird halt aus dem coolen Versprechen von dem Netflix so, für 10 Euro im Monat kriegst du halt all die Serien und so, die du willst. Ja, nee, du brauchst 40 bis 50 Euro im Monat. Und bei Spieleservice wird es ja dann irgendwann auch so wahrscheinlich sein, weil zumindest es gibt genug Größen, dass wir 3 oder 4 Abo-Services, sagen wir mal, Sony hat einen, Microsoft hat einen, und dann haben noch irgendwie EA und Ubisoft einen, dann sind wir ja schon bei 4. Und die alle, was weiß ich, 10 bis 15 Euro oder sowas. Und das ist, finde ich, dann schon wieder ein deutlich weniger attraktives
Ding. Ja, sicherlich, klar. Deswegen sage ich ja, also ich meine, alle werden sich nicht halten können. Auch bei Sony beispielsweise bin ich mir nicht sicher, ob wir Sony zur PS5 schon noch, aber dann perspektivisch betrachtet in ein paar Jahren noch zu den Größen der Branche zählen werden. Weil wenn du dir Microsoft anguckst, wenn du dir Google anguckst, auch Amazon, die haben halt ganz andere Infrastrukturen, was Server angeht, was Streaming-Möglichkeiten angeht, was irgendwie Geld, ja, um das nicht zu vergessen. Ja, das sind halt alles Milliarden-Weltkonzerne, Sony auch, aber auf einem ganz anderen Level beispielsweise als ein Google oder ein Apple oder so. Ob die dann in Zukunft da noch mithalten können werden. Momentan sind sie halt die Kingpins mit der PS4, die halt einfach die größte Konsole ist, zumindest was klassische Konsolen angeht, die man sich an den Fernseher heranschraubt. Aber da, glaube ich, macht man sich auch durchaus Gedanken, was in 5 bis 10 Jahren passiert eigentlich mit dieser PlayStation-Ökonomie, in was sie aufgehen wird. Vielleicht kommt ja irgendwann Apple und sagt, hey, hier sind aus der Portokasse 10 Milliarden, verkauft uns das alles.
Zumal ich auch das Gefühl habe, dass Microsoft gerade, die ja mit der Xbox sehr oft hinten anstanden, dass Microsoft gerade ein ganz gutes Gespür dafür hat, Trends früh zu erkennen. Ja, also die Kinect-Zeiten sind ein Weilchen vorbei, habe ich so das Gefühl. Und jetzt den Game Pass pushen sie ja schon seit 2 Jahren. Und damals, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dachte ich so, ja, okay, keine Ahnung, weiß nicht, ob das jetzt so cool ist. Aber sie haben das früh erkannt und das wird eine der Zukünfte sein. Und sie bringen ja jetzt auch schon sehr, sehr viele spannende Titel da an den Start. Die Master Chief Collection ist ein klassischer Abo-Verkäufer. Die Gears-Serie ist ein klassischer Abo-Verkäufer. Das neue Halo wird ein Abo-Verkäufer sein. Und sie bringen ganz viele andere Publisher unter ihren Hut, wie auch in Kingdom Come Deliverance oder so. Ja. Viele kleine Spiele, aber auch Service-Spiele. Die stellen sich sehr, sehr gut auf für den neuen Konsolen-Launch. Wenn jetzt die Xbox Series X noch von der Hardware her mithalten kann, dass die PS5 nicht deutlich besser aussieht, glaube ich, wird Sony ein bisschen was zu knabbern haben. Ja, da können sie sich nicht nur darauf verlassen, dass jeder die PS5 kauft, weil sie das neue God of War haben.
Ja.
Aber trotzdem, das ist halt schon noch eine Stärke, die sie einfach haben, finde ich. Sony hat in den letzten Jahren einfach so getrumpft, was ihre First-Party-Exclusives angeht.
Ja, voll.
Bei allem quasi allgemeinem Trend-Know-how, finde ich, muss Microsoft da schon ziemlich nachlegen, dass sie, also wenn Sony wieder sowas vorlegt, wie hier das Last of Us und Uncharted und God of War und Spider-Man und so, also die ganzen großen Singleplayer-Titel, über die Leute die vergangenen Jahre, Horizon Zero Dawn, wenn sie nicht für alle Plattformen waren, dann waren sie Sony-Exklusiv.
Ja, Sony hat ja im Prinzip auch schon vorgelebt, wie du auch einen Abo-Service gut verkaufst, nämlich mit diesen guten Exklusivtiteln, nur dass ihr Abo eben eine Konsole ist. Und
genau.
Wir haben ja da auch schon, Maurice und ich haben da schon in einem Talk drüber geredet, der, glaube ich, erst nach diesem Podcast
erst danach, ja.
Genau, okay.
Auch in der Weihnachtsphase, aber irgendwie drumherum, ist toll.
Wir nehmen manchmal Jahre vorher ein Video auf, ihr merkt das noch nicht, das klingt immer aktuell.
Ja. Wo erscheint das denn?
Auf unserem wunderbaren YouTube-Kanal und unserer wunderaben Website natürlich auch.
Genau. Ich dachte irgendwo anders. Oh Gott,
oh. Auf jeden Fall, darüber haben wir halt auch schon da gesprochen, dass, dass Sony eigentlich von der Strategie jetzt nur auf Abo umstellen müsste, aber sie haben schon sehr viele Gedankenrichtungen in diese Richtung richtig formuliert.
Genau, also ich glaube, man bei Sony ist, glaube ich, einfach eher aktuell die Tatsache, dass sie halt einfach noch nicht so viel gezeigt und gesagt haben. Microsoft war jetzt ein bisschen früher dran. Aber ich glaube, da kann schon noch was kommen. Also würde ich jetzt nicht Microsoft schon sehr verfrüht so den Sieg zugestehen.
Nee, also so ist es auch nicht gemeint. Wie gesagt, Sony macht wundervolle Spiele und es ist eher halt perspektivisch gedacht, was technologische Infrastruktur angeht. Weil wenn wir sehen, dass sich Dinge immer mehr in die Cloud verschieben und ja, ich weiß, Cloud ist ein dummes Schlagwort und 5 Euro ins Buzzword-Glas oder sowas, aber sie hat technologische Möglichkeiten, die spannend sind.
Das stimmt.
Wenn sie mal genutzt werden. Auch wenn man halt guckt, wie sich Spiele in Zukunft entwickeln könnten, was KI-Komponenten angeht beispielsweise, die Spiele an dich anpassen und in der Cloud berechnet werden, nicht auf deinem fusseligen PC mit seinem Fusselprozessor mit 8 Kernen, sondern in der Cloud mit 100 Millionen PCs. Oho, okay, also ganz andere Möglichkeiten. Und nein, Sony hat halt kein eigenes Servernetzwerk, Cloud-Netzwerk. Deswegen arbeiten sie ja auch mit Microsoft zusammen dort. Und Sony ist halt auch nicht die Art Unternehmen, kein Internetkonzern, der sowas aufbauen könnte, sondern das sind halt die genannten Google, Amazon, Apple vielleicht und halt eben Microsoft. Also das ist eher so für mich die spannende Komponente. Mhm. Ich glaube, dass Sony immer noch eine Rolle spielen wird auf dem Markt, mindestens mit der PS5, das ist ja ganz klar. Mhm. Also, hallo, die müssen nur ein neues God of War raushauen und wir werden ihnen zu Füßen liegen. Ja. Oder irgendwas Neues von Kojima, was diesmal nichts mit Babys zu tun hat oder sowas. Wer weiß denn?
Das war das Tollste, das wusste ich tatsächlich nicht über Death Stranding, dass Mary uns auf einmal erzählt hat, dass ihr Controller jetzt weint wie ein Baby.
Was? Ja, das ist völlig ausgerastet, als ihr Controller plötzlich Babyschreie gemacht hat.
Und ich wusste das auch nicht über dieses Spiel. Und secondhand war ich schon, war ich halt gefreakt. Obwohl ich nur gehört habe von jemandem, der auch über sichere Distanz ja von uns entfernt war. Wir haben das Baby selbst nicht gehört. Mhm. Aber wir haben die Beschreibung dessen gehört.
Jetzt ist endgültig die vierte Wand durchbrochen.
Ja, ja. Ja,
der Controller, mein Baby. Das würde ich auch gerne als Aufmacherbild für diesen Podcast, wie jemand so einen Controller im Arm wiegt.
Ja, und dann werden die Leute bis Minute 55 nicht wissen, warum dieser komische Aufmacher.
Ja. Ja, das ist Kunst. So. Ja,
oder Bait, aber ja, beides. So, oder
Hauptsache es funktioniert. Ja.
Wir können ja einfach am Anfang irgendwie des Podcasts einfach einen Babyschrei kurz laufen lassen.
Ja.
Und dann fangen wir an zu reden und dann bist du schon mal angeteasert.
Wow, okay. Cool.
Ja. Ja. Ich glaube, das wird Thomas auch gefallen, weil wir dann so ein bisschen arty sein können. Ja,
ja, ja. So künstlerisch, genau. Ja. Unser Schwarz-Weiß-Podcast heute ist, das Thema ist weinende Kindheit.
Ja, und dann verlangen wir 160 Euro Eintrittsgeld von allen, die über 30 sind und diesen Podcast hören. Alle anderen zahlen 5. Ja, cool. Das ist total cool. Aber es gibt vielleicht ein kleines Thema, was ich noch, ist kein kleines Thema, ist ein gigantisches Thema.
Ja,
was ich noch, ja genau, wir handeln ganz kurz die Weltpolitik noch ab, weil was wir auch 2019 gesehen haben, ist halt, dass weltpolitische Geschehnisse und allgemeine Dinge, die halt um uns herum passieren auf dem Globus, immer mehr und mehr Eingang finden, auch in Spiele. Wir haben unter anderem all die China-Kontroversen gesehen dieses Jahr, natürlich prominent mit Hearthstone und dem Ban gegen den Spieler. Wir haben jetzt gesehen, Mesut Özil beschwert sich oder prangert quasi die Behandlung der Uiguren in China an und wird dafür aus Pro Evolution Soccer entfernt, dort vor Ort. Zumindest war das jetzt gerade heute eine Nachricht, die ich gelesen habe.
Die sind aber
auch
immer gründlich, wie schnell sie das dann auch machen.
Ja, aber das ist halt tatsächlich, du siehst halt, dass reale weltpolitische Konflikte mit China eben als einerseits Konkurrent zur westlichen Welt, auch als gesellschaftlicher Gegenentwurf sozusagen zu unserem gesellschaftlich-demokratischen System, halt diese Konflikte finden genauso statt im Bereich des Gamings.
Ja, und da muss man im weiteren Sinne sagen, da trifft uns halt was auch andere Industrien trifft, weil zum Beispiel im Basketball gab es ja genau das Gleiche. Die NBA hatte ja auch irgendwie, dass irgendein Teambesitzer oder was das war, sich irgendwie geäußert hat für Hongkong. Also genau das Gleiche, was bei Hearthstone lief da parallel auch. Und dann sind sofort Spiele in China gecancelt worden und Spieler, die irgendwie, glaube ich, gerade in China waren zu dem Zeitpunkt, mussten dann Interviews geben. Und da will ich jetzt nichts zu sagen. Und das wird auch Gaming weiter betreffen. Ganz interessant fand ich auch, dass da dann auch sogar große amerikanische Politiker eingeschaltet haben und an Blizzard, an Bobby Kotick tatsächlich geschrieben haben, die Alexandria Ocasio-Cortez war das, aber es war doch von der anderen Seite, also der Marco Rubio von den Republikanern, haben so einen gemeinsamen Brief geschrieben, so von wegen, was macht ihr da denn für eine Scheiße?
Mhm.
Also das wird wahrscheinlich eher noch mehr eskalieren als weniger, weil der chinesische Markt wird ja jetzt nicht plötzlich unwichtiger werden, im Gegenteil.
Naja, die Massenwirksamkeit von Gaming ist ja auch einfach immer größer werdend, allein durch Influencer und was das einfach für Public Personalities sind. Und wenn die dann irgendwas sagen, hat das gerade bei den jungen Leuten natürlich eine Reichweite, die insane ist. Und wenn das dann muss aufpassen, wie man es sagt, aber anti-chinesische Regierungsbotschaften sind, dann ist das halt problematisch für China.
Ja, es ist ja auch dann interessant, in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, okay, wenn es halt ein Medium ist, was auch von solchen Themen halt durchdrungen wird, wobei sie momentan noch eher von außen kommen, weil es gibt ja jetzt nicht unbedingt in Hearthstone irgendwie politische Botschaften, sondern Hearthstone-Spieler, die politische Botschaften äußern. Aber dann kann man doch auch sagen, naja, vielleicht trauen sich in Zukunft ja dann auch mehr Spiele oder vielleicht sehen es Entwickler ja auch mehr als ihre Verantwortung, zumindest im Indie-Bereich, dem es nicht nur darum geht, einen weltweiten Markt anzusprechen, auch selber Statements irgendwie in irgendeiner Form, in irgendeine Richtung zu setzen, um das halt, ja, weil, wie gesagt, es verknüpft sich sowieso immer mehr. Also kann man ja auch dann sagen, okay, wir wollen halt auch im Spiel gewisse Dinge kritisieren oder auch nicht.
Bin auch so gespannt, was Watch Dogs Legion machen wird wegen der ganzen Brexit-Debatte, weil sie ja bewusst sagen, unsere Vision der Zukunft in all ihrer farbenfrohen Natur eines Terrorregimes ist ja bewusst nach dem Brexit angesiedelt.
Sie deswegen wurde es verschoben.
Ja, sie referenzieren das ja sogar als politisches Ereignis, wo ich denke, das ist für ein, wir sind nicht politisch Ubisoft, schon ziemlich ballsy, das halt zu machen. Und bin mal gespannt, was
ja,
sie da draus
so gesehen, ich meine, der Brexit ist ja, hätte auch schon längst passieren sollen. Und gesagt, jetzt macht doch endlich mal, wir haben hier ein Spiel, das noch 2019 rauskommen soll, das nach dem beschissenen Brexit spielt. Ah, wir haben die EU nochmal um eine Verlängerung gebeten. Ach Leute.
Ja, vielleicht, jetzt geht es ja vielleicht schneller voran.
Ja, das stimmt. Ja, also wer weiß. Ich glaube, dass das, da werden wir noch einiges zu haben. Ich würde mir jetzt aber tatsächlich nicht zu viel von Spielen da erwarten,
nein,
muss ich sagen.
Würde ich auch nicht.
Da haben ja schon die großen Publisher eine bemerkenswerte, ich nenne es mal neutral, Zurückhaltung bewiesen, was das angeht. Dass egal wie offensichtlich politisch ein Szenario ist, immer sagen, ja, nein, wie in Amerika übernehmen religiöse Kultisten, Faschisten die Macht. Na, das haben wir uns halt so ausgedacht, das hat nichts mit irgendwas zu tun. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es eher noch dazu führen wird, dass Publisher da noch mehr auf Nummer sicher gehen, weil du willst weder bei Donald Trump anecken, noch bei den Chinesen, noch bei sonst irgendwem. Deswegen
bei Maurice.
Noch bei mir natürlich. Ich bin ja auch die dritte Weltmacht quasi neben diesen beiden großen Blöcken. Also da erwarte ich mir tatsächlich jetzt wenig Spannendes, muss ich sagen.
Weil es halt auch eine kommerzielle Kunstform einfach ist. Ja, wenn ich irgendwie Bilder male, ist es mir völlig egal. Weil, okay, vielleicht muss ich Bilder verkaufen, um zu... Ich weiß gar nicht, wie das ist im Bildermalgewerbe.
Glaub nicht, dass Künstler Geld brauchen.
Du suchst dir halt einen reichen Mäzen, Micha, und der
ein Traum,
das sponsert dich dann quasi, während du in deiner Villa an der, ja, in Frankreich irgendwie...
Ja, gutes Stichwort, vielleicht hört er uns ja zu. Falls ihr nicht, also falls ihr kein ganz so reicher Mäzen seid, dann sage ich nochmal GameStar Plus empfohlen, wie wir es traditionell tun, immer am Ende des Podcasts. Für das es auch zusätzliche Podcast-Folgen gibt, um genau zu sein, doppelt so viel, mehr als doppelt so viel, ehrlich gesagt, haben wir dieses Jahr gemacht. Und es wird sogar, ich habe am Anfang gelogen, noch eine allerletzte Folge für 2019 exklusiv bei GameStar Plus geben, nämlich unseren Podcast-Jahresrückblick, in dem wir auf das Podcast-Jahr zurückblicken mit absurden Statistiken und einer traurigen Botschaft zum Beginn. So viel kann ich, glaube ich, schon spoilern. Ja, wir werden weinen und es wird auch da traurige Klaviermusik gespielt werden müssen. Ja, wir werden den Controller zum Weinen bringen. Das, ja, so ungefähr. Und noch vielleicht ein Dankeschön zum einen an den heimlichen, eigentlich gar nicht mehr so heimlichen, weil wir haben ihn auch in der Folge schon erwähnt, aber an den Helden dieses Podcasts, den lieben Thomas aus Wien, unseren Cutter, der diese Folgen immer wieder so wundervoll produziert und schneidet und auch all unsere Äs und Stammeleien drin lässt einfach, weil er es lustig findet. Aber das ist halt, ich weiß nicht, das muss dieser österreichische Humor sein, den wir sehr schätzen. Genau, also vielen Dank, lieber Thomas, und vor allem natürlich auch vielen Dank an all unsere Hörer, die uns wieder durch ein grandioses, kometenhaftes Podcast-Jahr, möchte ich fast sagen, begleitet haben. Nicht nur überall, wo ihr uns zuhört, sei es im RSS-Feed, auf iTunes, auf Stitcher, glaube ich, sind wir auch, oder so, wie das heißt. Ja, wir sind überall. Ja,
wir wissen auch super Bescheid, wo wir sind.
Genau, also wir wissen alles, sondern vor allem auch auf Spotify, wo wir sehr viele neue Hörer gewonnen haben dieses Jahr, weil wir irgendwie mal in die Spotify-Empfehlung gerutscht sind, weil scheinbar unser Podcast der einzige ist, den es gibt auf Spotify oder auch beliebt oder wie auch immer. Also vielen Dank auf jeden Fall an alle, die uns auf all den unterschiedlichen Plattformen zuhören. Und habt ihr noch letzte Worte für das Jahr 2019?
Wir haben jetzt immer noch nicht festgelegt, was es denn jetzt für ein Jahr war.
Das Jahr der zweiten Reihe.
So. Das Jahr der zweiten Reihe, ja. Gut.
Ja, du hast geprägt.
Dann 72 Punkte.
Ansonsten wollte ich heute nochmal sagen, Micha hat jetzt sich bewusst an die nicht so reichen Mäzens gerichtet. Mäzene, ihr könnt gern Plus abonnieren. Wenn ihr ein wirklich ausgenommen sehr reicher Mäzen seid, dann meldet euch auch gerne bei mir persönlich und wir handeln irgendwas aus.
Dann hast du am Ende deinen eigenen Podcast in so einem goldenen Schloss.
Ja.
Ja,
Können wir jetzt Schluss machen, weil ich will wissen, was die traurige Nachricht ist. Ja, wie kann ich als Podcast-Mitglied das nicht wissen?
Ja, das ist unser Cliffhanger für die allerletzte Podcast-Rückblicksfolge. Macht's gut, ihr Lieben. Kommt gut ins neue Jahr 2020 und wir hören uns nächstes Jahr wieder für alle, die uns free zu hören. Und in einer Woche, beziehungsweise wann auch immer ihr das hört, auf jeden Fall nochmal mit unserem traurigen, persönlichen Podcast-Jahresrückblick.
Ja, Fun Fact, wir nehmen das jetzt gleich direkt im Anschluss auf, weil wir diese Folgen ja vorbereiten.
Und der Raum ist schon so warm.
Ja, es ist ganz schlimm. Und mit diesem richtig arschigen Cliffhanger verlassen wir euch jetzt einfach. Für uns bis in 5 Minuten, für euch bis in einer Woche.
Wie geil Meta das ist, weil eigentlich war auch das Jahr ein Cliffhanger für die coolen Sachen, die nächstes Jahr passieren. Macht's gut.
Ich habe mir jetzt ein iPad gekauft und zum ersten Mal in iTunes Store rumgehangen und gesehen, wie die Leute da unseren Podcast bewerten.
Ja.
Das ist total geil.
Vor allem dich. Du bist ja da super. Also bist
sehr in einem Kommentar, ja. Aber ich habe auch dann den ganzen Nachmittag immer meinen Mitbewohnern zugerufen, so, Morgan, guck mal hier, die mögen unseren Podcast. Kann ich dir das vorlesen? Er so, lass mich in Ruhe, ich bin am Zocken. Once I get up, I can't get down. Once I get up, I can't get down. Once I get up, I can't get down. Da 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 da